Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann. Heute reden wir über Geister, Geistwesen. Und bei mir ist heute die Hexe Maggie, die ich schon sehr lange kenne. Wir haben auch schon viel miteinander gemacht. Ich möchte jetzt gleich einmal einsteigen mit einer persönlichen Erfahrung zu den Geistern. Es gibt ja Orts- und Personengebundene. Ich kenne allerdings nur die ortsgebundenen Geister. Das heißt, die sind an eine Lokalität gebunden, wo vielleicht schon mal was passiert ist, was Böses, oder wo der verstorbene Mensch Erfahrungen gemacht hat, die er nicht loslassen kann. Personengebundene Geister kenne ich eigentlich, Gott sei Dank, nicht persönlich. Aber zum ortsgebundenen Spuk zurück. Ich bin vor 2 Jahren in eine Wohnung gezogen und ich habe einen kleinen Hund. Und ich hatte so, glaube ich, noch nie einen Geist in der Wohnung, aber dieses Mal schon. Ich selber habe ihn nicht gespürt, aber mein kleiner Hund hat immer wieder im Schlafzimmer in eine bestimmte Ecke gebellt. Ja. Das war am Anfang sehr irritierend für mich, weil er da wirklich sehr aggressiv hingebellt hat. Da war aber nichts. Es war einfach nur eine Ecke, wo Kasten und Wand zusammengestoßen sind. Ich habe dann bei meiner Vermieterin nachgefragt, war dort irgendwas? Sie sagt, nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, okay, dann kann das vielleicht in der Vergangenheit liegen. Man weiß ja nicht, wie weit das alles zurückreicht, was dort passiert sein kann. Da muss ja noch gar kein Haus gestanden sein. Das kann im Mittelalter gewesen sein, wann auch immer. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, Jesus, was mache ich jetzt? Ich kenne mich ja mit Geistern schon ganz gut aus, aber weniger damit, wie man sie vertreibt oder zurückschickt oder was auch immer. Weil normalerweise ja die Geister vor mir flüchten, hat man mir erzählt. Also immer, wo ich hinkomme, verschwinden die Geister wie irgendein Geisterschreck oder so. Auf jeden Fall habe ich dann einen lieben Freund gebeten zu räuchern und ein Ritual durchzuführen. Und ich hätte mir nie gedacht, dass mir das auch passiert, aber dem war so. Der hat dann ein Ritual durchgeführt. Ich habe mich sehr beherrscht, damit ich nicht lache, weil es war ein bisschen skurril. Also er hat da irgendwelche in einer mir nicht geläufigen Sprache irgendwelche Satzeln gemurmelt, hat mir dann an meine Wohnungstür irgendein komisches Schwarz-Weiß-Bickerl hingepickt, dann hat er mit Weihwasser herumgeträufelt, er hat ein paar Tropfen auf meinen Hund gespritzt, der sich wiederum sehr geschreckt hat. Ich bin die ganze Zeit da gestanden und habe mir gedacht, oh mein Gott, soll das wirklich helfen? Ja, und dann hat er noch mich mit irgendwas angespritzt. Ich glaube, es war eh auch Weihwasser. Also es war wirklich ein bisschen skurril, aber es hat geholfen, muss ich ehrlich sagen, weil nachdem er dann fertig war und dann wiederum auf Deutsch gesagt hat, verschwind, du bist hier nicht erwünscht, aber noch schon ein bisschen hart, aber okay, wenn es hilft. Ja, verschwind und du bleibst draußen und du erschreckst willentlich oder auch nicht willentlich die Bewohner hier, zumindest den Hund. Ich sage, na mich auch, weil wenn der Hund sich schreckt, schrecke ich mich ja auch, logischerweise. Und es hat funktioniert seither. Der Hund bellt nicht mehr in dieser Ecke, alles ist friedlich, alles ist gut und ich bin glücklich. Also so kann es laufen. Ja, dieser ortsgebundene Spuk kann aber natürlich auch, das hat er mir auch gesagt, sehr hartnäckig sein und auch bleiben. Also ich denke, ja, du versuch nur mich zu vertreiben, mich wirst nicht los. Dann bleibt dieser ortsgebundene Spuk, weil die halt auch teilweise gar nicht verschwinden wollen, weil sie die Leute ärgern wollen, weil sie sagen, na, ich bin schon viel länger da als du und ich bleib. Maggie, was sagst du? Kennst du einen ortsgebundenen Spuk? Ist dir mal was Ähnliches passiert oder kennst du vielleicht sogar einen personengebundenen Spuk?
Also ich kenne auch einen Ort.
Stell dich mal kurz vor.
Ja, ich bin die Maggie, bin jetzt nahezu seit 30 Jahren hauptberuflich Hexe und habe schon auch da meine Erfahrungen gemacht mit Geistern, mit der Geisterwelt, angenehme und unangenehme. Und eine recht interessante Erfahrung mit einem ortsgebundenen Geist war erst vor 2 Jahren, wie ich von Wien nach Niederösterreich gezogen bin, ins Haus von meinen Großeltern und habe dort Umbauarbeiten vorgenommen und bin eingezogen. Und da hat es ziemlich ausgeschaut und ich habe einen kleinen Platz gehabt. war es auch später am Abend und ich habe noch so ein bisschen True Crime Podcast gehört. Und plötzlich bin ich auch schlagartig wieder zu mir gekommen, also weg von dem Dösen. Und habe auch gemerkt, dass eine Energie da ist, die sich dann auch oben an der Decke gesammelt hat. Das habe ich richtig wahrgenommen und gespürt. Und dann durch mich durch und unten im Boden wieder rein. Und das war für mich eben ganz extreme Erfahrung, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Energie eben ortsgebunden war, weil die wollte wissen, wer ist es da? Da ist jetzt ein neuer Mensch, da ist eine neue Energie. Wer ist es? Was tue ich da? Und wollte mich anschauen und ist mehr oder weniger durch mich durch. Aber es war weder positiv noch negativ, sondern dieser Geist des Hauses wollte mich kennenlernen. Es war dann für mich eine sehr nachhaltige Erfahrung, weil ich habe aufgrund von dieser Erfahrung dann einen Brunnen geöffnet. Ich habe bei dem Haus einen Brunnen, der halb unter der Grundfeste war und halb draußen. Und seitdem ist dieser Geist weg. Seit dass ich den Brunnen aufgemacht habe und aufgemauert habe, ist es wie frei. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Energie total spielen kann. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Geister einen richtigen Spaß haben können. Also ich habe den Eindruck gehabt, wie dann der Brunnen offen war, dass der Geist oben im Brunnen, auf in der Wohnung, raus, rein, also dass das immer so hin und her gegangen ist und dass der richtigen Spaß gehabt hat, der Geist.
Also das mit dem Spielen, das kann ich total unterstreichen, weil ich habe mal mit Freunden gemeinsam, wir haben da eine Zeit lang so das berühmte Tischlrücken gemacht. Soll man ja nicht unbedingt machen, wegen Portalöffnung und so weiter. Aber wenn man das Portal nachher wieder schließt mit einem Ritual, dann kann man das, meiner Meinung nach, kann man sich das schon trauen, wenn man nicht ängstlich ist. Weil da können schon allerhand Sachen passieren. Und da habe ich diesen Spieltrieb auch zum ersten Mal erlebt, weil da hat ein Geist, jedes Mal, wenn wir gesagt haben, klopf mal ans Fenster, hat der wirklich ans Fenster geklopft und hat währenddessen die Kerzenflammen flackern lassen. Ein Freund von mir, der hat die Panik aufgerissen, der ist dann davon gelaufen. Ja. Ein anderer hat gesagt, na, da fliegt ja nur irgendein Vogel gegens Fenster. Ah ja, genau, als würde man jedes Mal, wenn man sagt, klopf ans Fenster, jedes Mal ein Vogel dagegen fliegen und das dreimal hintereinander. Also Blödsinn. Ja. Ja. Und dann haben wir sozusagen ein Kind auch einmal dran gehabt, wenn man es so ausdrücken möchte. Und ein Kind hat ganz klar, wir haben gesagt, ja, was willst du von uns? Willst du mit uns sprechen? Und das Kind hat dann mit den Buchstaben, also unsere Hände zu den Buchstaben geführt, will spielen. Ich glaube halt einfach, das ist auch dieses 1:1, was man als Mensch gedacht hat, gewollt hat, gefühlt hat. Das ist in der Geisterwelt ja auch nicht anders. Ja? Und wenn das Kind klein verstorben ist, das wollte ja zu dem Zeitpunkt gerne spielen, warum soll es das dann als totes Kind nicht wollen. Ja? Also das ist für mich immer ganz klar, dass sich das total überträgt, dass das einfach nur unter Anführungszeichen der verstorbene Mensch ist. Schlimm wird es natürlich dann, wenn der Spieltrieb so weit geht, dass irgendwelche Dinge, weiß ich nicht, dauernd das Bild runterschmeißen oder dauernd den Fernseher auf- und abdrehen oder das Licht, das hört man ja auch oft. Ja? Meine Oma hatte das tatsächlich in ihrer Wohnung, als ihr Bruder verstorben ist, davon abgesehen, dass dauernd der Schaukelstuhl geschaukelt hat, in dem er am liebsten gesessen ist, was ja schon schlimm genug ist, hat er auch wirklich Sachen runtergeschmissen. Und dann hat es gesagt, ja, und dann dreht er mir dauernd den Fernseher auf und stellt auf einen Sender, den ich ja gar nicht schauen will. Den hat er immer geschaut, aber ich will den nicht schauen. Er hat es immer weggedreht und er hat wieder hingeschalten. Ich war damals ein bisschen skeptisch, aber dachte, ja, Oma, ich weiß nicht so recht. Aber sie hat das steif und fest behauptet. Und meine Mutter hat es angeblich, wie sie meine Oma besuchen war, auch einmal gesehen. Ich leider nicht, weil ich damals nicht bei meiner Oma zu Besuch war. Dann hat sie gesagt, Gabi, wirklich, wirklich, es ist echt so der Schaukelstuhl. Alles ist ruhig, kein Fenster ist offen, kein Windstoß kann den anstoßen. Auf einmal fängt der Schaukelstuhl an zum Schaukeln, wo der Onkel Leo halt immer drin gesessen ist. Also der Bruder meiner Großmutter. Ist dir sowas auch schon mal untergekommen?
Mit meiner Oma, wie meine Urgroßmutter gestorben ist, war das ungefähr so 1-2 Jahre später. In der Nacht bin ich aufgestanden und habe es tatsächlich gesehen, so wie es immer ausgeschaut hat, mit der Kleiderschürze und mit allem, so mit so ein bisschen einem hellen Hintergrund, habe ich sie tatsächlich stehen gesehen und ich habe dann gesagt, sag ich, ja, Grosi, was machst denn du da? Und sie hat nichts gesprochen, nichts gesagt zu mir. Also sie hat mich total lieb angelächelt und ich habe da so viel Liebe gespürt und so viel positives Gefühl. Und interessant, ich habe mich überhaupt nicht gefürchtet. Normalerweise denkt man sich, um Gottes Willen, wenn ich einen Geist sehe, ich muss mich doch schrecken. Aber es war überhaupt nicht so.
Ich glaube, wenn es ein Verwandter ist, schreckt man sich auch nicht, weil man ja nicht davon ausgeht, dass einem die jetzt was wollen oder ärgern oder sonst irgendwas. Ja. Ich habe auch einmal sowas, da hat es mich wirklich schon gegruselt, muss ich. Ich habe keine Angst vor Geistern, aber da hat es mich so richtig gegruselt, auch was erlebt mit einer Großmutter, allerdings nicht mit meiner. Ich war bei einer Freundin zu Besuch und da ist von der Freundin ist die Mutter ein paar Tage davor verstorben und die hat ein sehr gutes Verhältnis zum Enkelkind gehabt. Zum Zeitpunkt meines Besuchs der Freundin hat das Kind aber schon geschlafen. Im Obergeschoss. Und plötzlich kommt dieses Kind runter und hat die Hand so erhoben, so nach rechts oben abgewinkelt. Und ich denke, was wird denn das jetzt? Winkt uns das Kind? Hebt es den Arm, weil es uns was fragen will und nicht direkt unterbrechen will? Ich habe es so angeschaut. Und dann hat meine Freundin gesagt, was ist? Ist die Oma schon wieder da? Und ich so, wie meint sie jetzt, das ist die Oma schon wieder da? Sagt die, ja, ja. Und in dem Moment habe ich begriffen, dass das Kind einem Geist die Hand gibt und dass die verstorbene Oma das Kind an der Hand die Treppe herunterführt. Aber ich habe so die Gänsehaut, jetzt auch schon wieder, Gänsehaut läuft auf und ab, da habe ich mich schon gegruselt, muss ich. Aber vielleicht auch, weil es nicht meine Oma war, weil ich glaube, das ist ein Unterschied, wenn man selber jemanden sieht, spürt, wahrnimmt, mit dem man was zu tun hatte und wo man weiß, da kann eigentlich nur Liebe sein. Und wie gesagt, ich glaube, dass das im Tod ja nicht anders ist als im Leben. Also wenn einem die Großmutter im Leben geliebt hat, wird es nicht nach dem Tod jetzt plötzlich böse zu einem sein. Ja?
Ja, ja.
Warum sollte man sich da schrecken oder Angst haben? Bei Fremden weiß man es ja natürlich dann nicht. Ne? Es ist ja auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass nicht jeder von uns Geister sieht. Manche spüren es, manche hören es, manche nehmen die Auswirkungen dieser Geister wahr. Ja? Also da gibt es ja ganz verschiedene Dinge. Häufig natürlich von den eigenen Leuten, wenn man so ausdrücken möchte, weil man zu denen ja eine Beziehung hatte und immer noch hat. Die geht ja nicht verloren, nur weil der Mensch verstorben ist, weil die Energie bleibt ja. Ja? Also da geht ja die Beziehung nicht verloren, sondern nur die Person, der Körper ist ja nur dahingeschieden sozusagen. Natürlich gibt es auch fremde Geister, die sich zeigen können, die sich bemerkbar machen können. Das sind aber dann meistens eher die, die niemanden anderen so zum Reden haben, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Und ob man mit denen dann Kontakt hat oder haben möchte, das kann man ja selber auch entscheiden. Fakt ist, viele Geister bleiben, weil sie noch was zu erledigen haben. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen und trivial, ist aber einfach so. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die einen, denen ist sehr großes Unrecht widerfahren, ja, das kann von einer Unterstellung bis hin zum Mord gehen. Ja, die sagen, da bleibe ich jetzt aber so lange auf der Erde oder muss sogar so lange, ist gebunden an die Erde, muss bleiben, weil dann noch was zum Auflösen, da gibt es noch was zum Auflösen. Das muss ich irgendwie hinkriegen, bevor ich Ruhe habe, bevor ich Frieden habe. Andere wiederum bleiben, weil sie das Gefühl haben, sie müssen noch jemanden beschützen. Das sind dann eben häufig die Großmütter. Oder die Mütter oder auch die Väter und Großväter, ja. Oder auch die Kinder den Müttern gegenüber, wenn sie sehen, die Mutter leidet furchtbar unter dem Tod eines Kindes. Die Kinder sind dann noch nicht frei, die können nicht so einfach gehen und sagen, okay, ich lasse alles hinter mir, ich lasse die ganze irdische Welt hinter mir. Die sind ja noch gebunden und sie werden durch die Tränen und durch das Denken und durch das Leid, das sie mit dem Tod verursacht haben, gebunden. Also da gibt es so viele verschiedene Gründe. Natürlich, im Idealfall muss man einfach versuchen, die Verstorbenen loszulassen. Wenn man von sich aus als noch lebende Person versucht, die Geister loszulassen oder einfach ihnen zu vermitteln, du kannst gehen, du kannst gehen. Entweder wirst du dieses Unrecht eh nicht mehr aufklären oder ich lasse dich gehen. Bitte geh. Dann kann das funktionieren, muss aber nicht. Ich habe zum Beispiel einmal, hat uns jemand erzählt vom Geist des Walt Disney, der ja Wien so geliebt hat. Der hat ja Wien immer geschwärmt von Wien, hat Filme gemacht über Mozart und die Kultur in Wien. Und der ist immer abgestiegen in einem bestimmten Hotel am Ring, hat auch von diesem Hotel immer sehr geschwärmt und ich habe von mehreren Stellen gehört, dass der dort immer noch in der Gasse vor dem Hotel herummarschiert. Und eine Geisterjägerin, mit der ich damals noch Kontakt hatte, die hat gesagt, ja, pass auf, den schicken wir jetzt zurück ins Jenseits. Da habe ich mir gedacht, na ja, wenn das so leicht geht, bitteschön, mach mal, sind wir hin. Und sie hat dann halt so mit ihm Kontakt aufgenommen und hat gesagt, du kannst gehen, du bist schon so lange tot. Du brauchst nicht mehr da bleiben. Du hast ja dein Wien auch im Jenseits. Du musst nicht direkt hier bleiben an diesem Ort und womöglich viele Menschen erschrecken. Ne? Und der hat beinahe zu ihr gesagt, ich bleib, ich bin da gern. Also das sind ja nur Seelenreste. Ne? Ein Teil meiner Seele möchte unbedingt in Wien direkt bleiben. Ich werde mich bemühen, niemanden zu erschrecken. Aber ich bleib und ich gehe da spazieren. Mir taugt's hier. Ich bin so gern in Wien. Also dieses Klischee, man kann Geister ins Licht schicken. Ja, kann man versuchen, kann funktionieren, muss aber nicht. Ja. Und natürlich gibt es da auch bestimmte Rituale, wie man das am besten macht mit diesem ins Licht schicken, in ihr neues Zuhause schicken. Und da kannst uns du ja etwas dazu sagen, Maggie.
Also zum einen ist es auch empfohlen, dass man, wenn man zum Beispiel Tischerl ruckt, dass man ein Jahr warten soll, bis man Kontakt mit Verstorbenen aufnimmt. Das ist eigentlich so eine Faustregel, die man auch beachten sollte, weil sie sonst erdgebunden bleiben. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, durch den Schmerz, durch den Kummer, durch die Trauer möchte man den Menschen festhalten und dann möglichst oft rufen. Aber das bewirkt genau das Gegenteil, der wird dann erdgebunden. Und so kann man auch Geister dann böse machen, wenn sich die nicht inkarnieren können, wieder in einen neuen Körper oder sich auflösen können, kann die Energie auch dann sich wandeln und ein eigentlich positiver Geist, genau, wird richtig angefressen, weil er eigentlich jetzt merkt, er wird da festgehalten, obwohl er gar nicht mehr will. Also das ist auch eben, wie gesagt, wichtig, eben ein Jahr halt eben nicht die Toten rufen, auch wenn man es unbedingt möchte, damit sie die halt eben auch auflösen können. Ja, die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Energieschichten. Wenn sie dann da sind, gibt es einige Rituale, es gibt ganz einfache, es gibt wieder auch dann sehr aufwendige Rituale. Ein durchaus gebräuchliches Ritual, das was man an sich ohnehin kennt, das ist Räuchern. Am besten oder am einfachsten ist es, mit Salbe zu räuchern, Weihrauch, bisschen Kampfer, Wacholderspitzen. Oder man nimmt so ein Salbeibündel mit Beifuß. Es hat eine sehr reinigende Wirkung und Beifuß duldet auch nichts Negatives. Ist ein sehr altes Rauchkraut, das das Negative vertreibt, auch die Geister vertreibt. Man kennt es ja auch vom Steu aus räuchern in der dunklen Zeit, wenn man zum Beispiel dann über Weihnachten an die Lostage sind, da wird auch dann ausgeräuchert, der Stall wird ausgeräuchert, um dass man die ganzen alten Energien und die Geister dann vertreibt.
In Mitteleuropa hat das Räuchern eine lange Tradition, besonders während der Rauhnächte, die in 12 Nächten zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Man glaubte, dass in dieser Zeit die Grenze zwischen der spirituellen und der materiellen Welt besonders dünn ist und böse Geister leichter in die Welt der Lebenden eindringen können. Ursprünglich stammt das Räuchern aus alten heidnischen Ritualen, die von den Kelten und Germanen praktiziert wurden. Es diente dazu, die Ahnen zu ehren, Krankheiten abzuwehren und das Haus vor negativen Einflüssen zu schützen. Der Brauch hielt sich durch das Mittelalter und wurde später in die christliche Tradition integriert.
Also praktisch mit einem Salbeibündel, mit ein bisschen Beifuß, dass man durch die Wohnung geht und räuchert. Möchte man es eben ein bisschen aufwendiger und ein bisschen genauer noch machen, kann man rückwärts gehen. Praktisch, also entgegen dem Uhrzeigersinn. Das hat die Ursache, dass man halt eben gegen den Uhrzeigersinn sämtliche negativen Energien auflöst. Des Weiteren kann man eben auch noch sehr gut zum Beispiel mit Salz streuen oder Salzwasser nehmen und dann die ganzen Ecken aussprenkeln. Eine Kerze nehmen dazu, ist auch immer sehr sinnvoll, eine weiße Kerze am besten, die halt eine neutralisierende und reinigende Wirkung hat, eben dazu räuchern und mit Salzwasser ein bisschen sprenkeln, die Ecken alle aussprenkeln, auch mit Salzwasser zum Beispiel dann die die Türklinken, die Türen, die Fensterrahmen, dass man dann abreibt, um die negativen Energien dann zu neutralisieren. Salz ist überhaupt ein sehr gutes Mittel, um schlechte, böse Energien zu neutralisieren. Auch wenn man zum Beispiel schlechte Träume hat, kann man ein bisschen Salz unterm Bett oder unterm Kopfpolster streuen oder eben einen Rosenquarz unter das Bett legen, wenn man zum Beispiel geplagt wird von schlechten Träumen. Und das kann auch von Geistern ausgelöst werden, dass man nur mehr Albträume hat, Panikattacken in der Nacht hat, schlecht schlafen kann, dann kann man sich auch so helfen. Oder eine Wasserschüssel beispielsweise unter das Bett mit einem Spiegel drinnen im Wasser, der dann auch sämtliche negativen Energien, das geht aber dann schon in die bösartige Richtung, wo man halt wirklich härtere Bandagen braucht. Oder mit Spiegel arbeiten, mit Salz, Spiegel, Räucherwerk.
Aber verschafft man mit Spiegeln, man sagt ja, da gibt man ihnen die Erlaubnis zum Eintritt. Ne?
Ist ein oder Spiegel, zum Zurückgehen.
Oder zum Zurückgehen.
Ah, okay. Spiegel, Fenster sind Tore und die kann man halt eben zum Einladen von Energien, aber auch zum Zurückschicken von Energien, wenn man dann die richtigen Rituale und auch die richtigen Worte findet.
Mhm. Ja. Mhm. Und welche Worte? Ist es so leicht, dass man sagt, schleich dich? Ist es so leicht, dass man sagt, ich möchte dich hier nicht haben, geh bitte?
Es kommt darauf an, zum einen, wie stark die Energie ist, ob die bleiben möchte oder eh nicht mehr bleiben möchte. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie stark die Energie von dem Exorzisten ist. Mhm. Ja, es gibt so starke Menschen, die das mit so einer Bestimmtheit sagen, ja, dass dann die meisten Geister oder Geistwesen gehen müssen. Aber wie du schon vorher gesagt hast, die müssen nicht gehen. Ja. Also man kann diese Geister nicht zwingen. Und wenn da noch irgendwas ist, dann können sie sich auch auf einen draufhängen. Ja, und man kann sich dann die Geister, die mal ortsgebunden waren, die können sich dann draufhängen. Und dann schleppt man die wie einen Rucksack mit die, nach Hause.
Die Aufhocker, die sogenannten.
Genau. Ne?
Ja. Ja, und so sag mal, hilft beten.
Grundsätzlich als Hexe, muss ich sagen, hat sich meine Einstellung dem Beten gegenüber verändert, nachdem ich jetzt auch weiß, dass die Beten eigentlich alte keltische Gottheiten sind, wie die Nornen, ne, die Ambet, Borbet und Wilbet. Die hat man früher angebetet, also um Unterstützung gebeten. Mhm. Insofern bin ich da jetzt, wie gesagt, trotz Hexe dem Beten gegenüber sehr offen, weil es geht darum, durch das Gebet ist es eben ein magischer Spruch oder auch ein Bannspruch oder eine Fürbitte, die man an eine höhere Energie sendet, um dann Schutz zu empfangen oder Wohlstand oder sonst irgendwas. Also ich finde Beten grundsätzlich sehr sinnvoll. Und es hilft auch, wenn man Angst hat, dass man betet. Zu wem man betet, kann man sich überlegen.
Bleibt einem ja selbst überlassen.
Man kann an einen lieben Gott beten
ja.
oder an die Göttin oder an sonst irgendwem. Man kann aber auch an den großen Geist oder an seinen Schutzengel beten, um Hilfe, dass man halt eben geschützt ist vor negativen Einflüssen. Oder dass die Last von mir genommen wird. Ich bitte dich, nimm die Last von mir. Und da kommt es auch wieder drauf an, auf die Intensität, ob man so mit dem Mund dahin sagt und verschwinde und gehe, oder ob da wirklich das
kommt auch
Ganze
sicher auf den Leidensdruck drauf an.
Richtig, richtig, ja.
Und
wie sehr man mit den Dingen konfrontiert wird und bedrängt wird und auch mutig ist, dass man sich diesen Energien auch dann stellt, weil die können auch sehr unangenehm werden, sehr düster werden und sich sehr bedrohlich zeigen für die Psyche. Also gehören also schon Nerven dazu.
Ich finde vor allem den Tipp tatsächlich mit dem Salzwasser sehr spannend, weil ich hatte damals, als in meiner Wohnung das mit dem Weihwasser gemacht wurde, gut, es hat genützt, muss ich schon sagen, also mein Hund bellt nicht mehr in dieser Ecke, aber ich hatte das Gefühl, rein intuitiv, dass Weihwasser fast aggressiv ist, weil man ja da steckt ja ein Glaube drin, ja, im Weihwasser steckt der Glaube und ich bin ja auch kein gläubiger Mensch und ich hatte das Gefühl, das ist schon sehr provokativ auch irgendwie. Also wenn ich das gewusst hätte mit dem Salzwasser, hätte ich dich vorher fragen müssen. Ne? Das hätte Salz, ich das selber machen können.
Freilich. Und es ist ja so, man kann sich ja auch selber helfen. Ja? Also das mit dem Salz ist ja auch schon eine ganz alte Tradition. Und Salz hat was sehr Neutralisierendes und Reinigendes. Zum Beispiel, was auch ein guter Schutz ist gegen Geister, oder dass nichts Böses über die Schwelle kommt, ist zum Beispiel mit Salz einen Strich ziehen, mhm, ja, bei der Tür.
Ich dachte, Türeingang. Das hilft gegen Ameisen. Okay, jetzt wissen wir, es hilft auch gegen
Pfeffer. Hilft gegen Ameisen. Also, okay. Aber mit Salz kann man da wirklich einiges machen. Genau.
Ich möchte jetzt noch vielleicht zu dem Thema Geister rufen etwas sagen, weil es ist ganz wichtig, dass man das richtig macht. Ja. Wir wurden ja damals gewarnt, wir sollen das nicht machen, weil damit holt man sie her, damit kann man sie behalten, wenn die bleiben wollen, was auch immer. Ich habe das damals aber mit jemandem gemacht, der sich da auskannte, weil ich hätte das nie so alleine mich getraut, weil, wie gesagt, da kann ja viel schief gehen. Ganz wichtig ist, dass man die Geister zuerst einmal ruft. Das kann man ganz ohne Schnickschnack machen oder wir haben immer so gemacht, wir haben uns eine Kerze aufgestellt, die wir angezündet haben und sobald die Flamme geflackert hat, haben wir gewusst, okay, jetzt ist jemand hier. Man ruft sie zuerst ganz lieb und freundlich. Wir sind, zuerst stellt man sich mal vor, also ich bin die Gabi, das ist da, weiß ich nicht, dann die Namen der Personen nennen, kann jeder selbst machen, kann aber auch der machen, der das Ganze leitet. Und dann sagt man, wir rufen euch, wir hätten Lust mit euch zu kommunizieren, ich hoffe, jemand von euch möchte auch mit uns kommunizieren. Das dauert immer eine Zeit lang, also es geht nicht zack sofort. Ja? Aber sobald dann die Flamme der Kerze so flackert, am besten ohne, dass irgendwo ein Fenster offen ist, weil sonst weiß man es ja erst recht wieder nicht, dann wird auch jemand da sein. Und dann einmal erfolgt das Begrüßungsritual, da ist man sehr respektvoll natürlich. Ja, ich sage mal, so wie man mit Menschen umgeht, geht man auch mit Geistern um, respektvoll und höflich. Man begrüßt sie, man lädt sie ein, eben zu kommunizieren, man fragt um Erlaubnis, ob man ihnen Fragen stellen kann und so weiter. Und währenddessen hat man, wir haben es immer mit einem Buja-Brett gemacht, also wir hatten dieses Brett, wo Buchstaben und Zahlen eingeritzt sind, ein schönes Holzbrett und in der Mitte hatten wir ein umgedrehtes Glas und da haben wir alle unsere Finger halt drauf gelegt. Ganz leicht, weil nicht, dass dann ein Verdacht aufkommt, es schiebt jemand, kann natürlich immer passieren, aber ganz leicht nur berühren dieses Glas, ja, und nicht runtergeben den Finger während der ganzen Zeremonie, ja. Auch wenn man Angst hat, immer oben bleiben schön mit dem Finger, dass immer die gleiche Anzahl von Personen den Finger am Glas hat. Ja, wie gesagt, dann stellt man mal Frage, dürfen wir mit euch sprechen? Und dann fragt man natürlich einmal, wenn dann ein Ja kommt, weil auch Ja und Nein ist in dem Brett eingeritzt, wenn dann ein Ja kommt, dann stellt man halt gewisse Fragen und hofft halt dann, dass das Wesen, die Wesenheit, die Anwesende ist, halt auch antwortet, wobei sie auch lügen können. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber gut, wie gesagt, wie die Menschen, so auch die Geister, sie können lügen. Wir hatten zum Beispiel einmal, ist bei uns ein lateinischer Spruch rausgekommen, das mussten wir erst übersetzen einmal, damit wir sind alle keine großen Lateiner gewesen, bis wir mal gewusst haben. Und da ist dann rausgekommen, das wäre sehr interessant, so auf die Art, also wir haben es ja nicht Wort für Wort übersetzen können und es war auch kein ganz klares, gutes Latein, so auf die Art, wir sollen uns lieber mit dem Jetzt befassen. Daraufhin haben wir dann die Seance abgebrochen. Achtung, auch beim Abbrechen gelten gewisse Regeln, man kann nicht einfach aufhören. Ja? Man muss sich verabschieden, man muss sich bedanken, das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen. Immer begrüßen und bitten und verabschieden und bedanken. Dann kann oder sollte eigentlich nichts schief gehen. Ich meine, ich habe auch schon andere Dinge gehört, dass trotzdem was schief gegangen ist. Ein Restrisiko bleibt, wenn man das eingehen möchte. Ich würde jetzt niemanden davon abraten, weil ich finde das sehr interessant und sehr unterhaltsam. Aber wichtig, wie die Maggie auch gesagt hat, dass man eine Zeit lang wartet, wenn jemand verstorben ist. Wir haben nie mit Leuten, also Kontakt aufzunehmen, versucht von jemandem, von einer Bezugsperson. Wir haben einfach frei gerufen, ist da jemand, möchte mit uns jemand sprechen, dann gewartet und dann mit dieser Wesenheit kommuniziert, die sich einfach angemeldet hat bei uns.
Wenn halt mal was passiert, es kann schon sein, dass auch einmal was passiert während der Seance, ist halt auch was Wichtiges, dass man lacht.
Mhm.
Lachen.
Ah, siehst du, das ist mal neu.
Lachen ist absolut das Wichtigste und das Beste, weil in der Regel ist ja so, dass man erstarrt vor Angst. Dann ist man natürlich noch angreifbarer für diese Energien, die halt nachher sich das leichteste Opfer dann halt nehmen und einverleiben sozusagen. Das beste Mittel gegen sowas, weil es ist nämlich auch die Frage, mache ich es alleine mit dem Brett oder mache ich es mit mehreren?
Alleine sollte man ja nicht, denke ich. Ne? Sagt man.
Man kann das
drei
schon
ich gelernt,
machen.
Drei mindestens habe ich gelernt.
Muss jetzt nicht sein, es kommt darauf an. Ich kenne einige Kundinnen von mir, die machen das seit Jahren alleine.
Okay.
Und es funktioniert gut.
Und das würde ich mir nicht trauen.
Anfangen sollte man halt natürlich schon, wenn man mehrere ist. Und das mit den Lügen, was du angesprochen hast, ist auch richtig. Deswegen ist es wichtig, weil am Anfang kommen immer ganz verschiedene Energien und Geister. Und erst wenn immer der gleiche Geistführer kommt und immer der gleiche Name kommt, kann man auch davon ausgehen, dass man richtige, gute Antworten bekommt. Sobald immer verschiedene Namen kommen und Aussagen, kann man das im Prinzip eben alles schmeißen. Und wie gesagt, sollte einmal was passieren, dann am besten lachen. Wenn einmal die Kerzen ausgehen oder fällt eine Kerze um zum Beispiel. Oder man kann plötzlich einen stinkenden, stechenden Geruch wahrnehmen. Auch das kommt vor, dass sich auf einmal der Geruch ändert und es fängt zum Stinken an. Mhm. Oder es fällt eine Kerze um. Ja, also da ist bei einer Freundin bei der Seance ist eine Glaskerze umgefallen. Das Glas ist zerbrochen. Und an der Wand, das war so eine weiße Wand, hat man wie eine Figur gesehen vom Ruß. Das hat man richtig gesehen, da haben wir Fotos machen können. Und bei solchen Situationen, wie gesagt, nicht erstarren und sich mehr oder weniger dann öffnen dieser Energie, sondern im Zweifel, wenn man wirklich Angst hat, lachen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja, genügt schon, dass man dann wirklich eben diesen Bann, den man dann ja auch spürt, dass man den dann sprengen kann. Mhm. Ja.
Ich habe ja immer gesagt, also es haben ja dann verschiedene Leute damals sich bei uns angemeldet, dürfen wir da mal mitmachen? Ich habe immer gesagt, ja, wenn du keine Angst hast, schon, weil die riechen das wie Hunde, wenn man Angst hat. Und dann können sie sich eventuell wirklich irgendwo festsetzen. Also am besten sowieso ohne Angst an das Ganze rangehen. Wenn man Zweifel hat oder Angst hat oder sich davor fürchtet, bitte lieber nicht machen, würde ich sagen.
Angst macht uns halt zu Zwergen und anfällig. Respekt ist, glaube ich, die richtige Methode.
Und auch sowieso, ja.
Mit Respekt, aber ohne Angst.
Ohne Angst, genau. Ja, na, das war auf jeden Fall jetzt sehr wichtig, dass man diese Tipps noch gegeben hat, weil ich denke, dass man da wirklich ein bisschen vorbereitet sein muss, wenn man mit der Geisterwelt Kontakt aufnimmt, damit auch wirklich nichts passiert. Und da sage ich auch Danke zu meinem Gast Maggie von der Hexentruhe, Maggie Böhmer, weil die hat uns heute sehr unterstützt. Und ich sage Danke an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich heute dabei sein durfte.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.